ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Am 2. Advent. Es war einmal. Genau so haben wir unsere Sendung heute genannt, denn die Vorweihnachtszeit ist Märchensaison. Schneeweißchen und Rosenrot in Rostock und der Zauberer von Oz am Vorpommern-Theater. Wir waren bei beiden Vorstellungen dabei, haben Kinderlachen für sie mitgebracht und werden in dieser Sendung nachfragen, was können Kinder denn lernen, wenn sie Märchen auf Theaterbühnen erleben oder lebendig erzählt bekommen? Und damit sagen wir Hallo zusammen, ich bin Katrin Weigel. Der kleine Prinz, das goldene Schlüsselchen oder König Drosselbart. Große Kindergruppen drängeln sich in diesen Tagen in die Theater unseres Landes, denn in der Vorweihnachtszeit zeigen sie Märchenklassiker. Am Warnow-Ufer in Rostock befindet sich die Spielstätte 602 der Compagnie de Comédie. Dort läuft Schneeweißchen und Rosenrot in diesen Tagen. Unsere Reporterin Dagmar Amm hat Kita-Kinder in eine Vorstellung begleitet und sie erleben jetzt mit, wie aus zunächst ängstlichen Mädchen und Jungen dann echte Theaterfreunde werden.
Das erste Abenteuer des Tages ist die Fahrt mit der Straßenbahn Richtung Stadthafen.
So, ihr bleibt hier hinter der Linie.
Vorbei am im Aufbau begriffenen Weihnachtsmarkt in Rostock. Die Großen von der Lachmöwengruppe im Kindergarten Marie Bloch wissen natürlich schon, wo es hingeht.
Zum Theater, uns das Theaterstück angucken.
Schneeweißchen und Rosenrot.
Und sie wissen ein bisschen auch schon, was in so einem Theater alles passieren kann.
Manchmal kann auch etwas Schlimmes passieren. Dann wird man gerettet.
Die 14 Großen sitzen also wenig später aufgeregt, aber ziemlich gut vorbereitet auf den Stühlen vor der Bühne. Von den Kleinen haben viele noch nie ein Theater von innen gesehen. Das Licht geht aus, der böse Zwerg kommt mit seinem Schatz auf die Bühne und für ein paar von den ganz Kleinen ist das zu viel. Für vier von den Lütten scheint das Theatererlebnis hier zu Ende zu sein. Sie werden im Foyer weiter betreut. Für alle anderen ist das Märchen Schneeweißchen und Rosenrot ein Riesenspaß. Nach der kurzen Pause im Stück geht die Tür auf und vier kleine Theaterskeptiker betreten mit strahlendem Lächeln wieder den Zuschauerraum. Silvia von Wildburg, die den Zwerg verkörpert, verrät, wie dieses kleine Wunder zustande kam.
In der Pause kam dann die Erzieherin mit ein paar wirklich kleinen, süßen Zwergen rein, kleinen Kindern. Und sie hat gebeten, dass wir uns nochmal vielleicht kurz Zeit nehmen und den Kindern erklären, dass wir auch nur Schauspieler sind und gar nicht gefährlich. Ne? Und ich habe so meinen Bart ein bisschen runtergezogen und habe halt erklärt, dass wir die Kostüme dann auch gleich wieder ausziehen und dass der Bär auch seine Tatzen abnimmt und wir ganz normale Menschen sind. Und die Erzieherin hat dann hinzugefügt, ja, sind auch Papas und Mamas, die haben auch Kinder. Und dann war das so schön zu beobachten, dass die Kinder dann wirklich mit der Zeit dann von ihren ängstlichen, verkrampften Gesichtern dann zu offenen und auch nicht mehr angstvollen Gesichtern sich entwickelt haben und dann auch Fragen gestellt haben.
So gibt es schließlich ein doppeltes Happy End. Auf der Bühne natürlich sowieso, wie es sich für ein Weihnachtsmärchen gehört. Und im Zuschauerraum geht jetzt wirklich für alle ein wunderbares Theatererlebnis zu Ende.
Das war schön. Ja, das hatte mir gefallen, als der Bär so gemacht hat.
Das war lustig wegen dem Zwerg.
Als der Zwerg so gezaubert hat.
Und während die Lütten beseelt nach Hause fahren und viel zu erzählen haben, resümieren hinter der Bühne Rosenrot Sera Sari Beckmann, Schneeweißchen Caroline Röhr, Zwergs Silvia von Wildburg und Bär oder Prinz Moritz Häusler, was aus der Vorstellung diesmal zu lernen ist.
Wir müssen ein bisschen vielleicht lauter reden. Wir achten auch darauf, dass wir nicht so gruselig wirken. Ne? Also manchmal ist es auch zu viel, aber das ist voll schön, also zu sehen, dass sie darauf reagieren.
Täglich einmal oder sogar zweimal dasselbe Stück zu spielen, das machen die vier sich gegenseitig kurzweilig.
Man verfeinert es immer mehr, sonst würde es auch irgendwann langweilig werden, ne, für uns. Und dadurch, dass unser Stück auch viel Energie hat und da entstehen dann so Kleinigkeiten, die für das Publikum vielleicht gar nicht so ersichtlich sind. Aber wir machen immer so heute mal das besonders, beim nächsten Mal noch was Kleines anderes. Und die Figuren bekommen dann noch, habe ich so das Gefühl, bei den Vorstellungen so einen letzten Schliff immer noch.
Das ist über Überraschung. Und Überraschung ist immer gut, weil wir dann darauf natürlich reagieren müssen. Das ist nicht geübt vorher. Und das finde ich sehr spannend. Und das passiert tatsächlich jeden Tag.
Wer genau hinschaut, der bekommt von den Späßen, die die Schauspieltruppe miteinander treibt, vielleicht sogar etwas mit. Und behält das Weihnachtsmärchen dadurch in noch besserer Erinnerung.
Hier ist NDR ins Radio MV. Sie hören den Kunstkarten Es war einmal. Ja, es war einmal eine junge Frau, die studierte zunächst Germanistik und Anglistik, arbeitete dann als Theaterpädagogin und später an der Universität der Künste in Berlin. Fachgebiet Märchen, Mythen, künstlerisches Erzählen. Heute ist sie Professorin im Ruhestand, engagiert sich zum Beispiel in einer Märchenstiftung und im Verein Erzählkunst. Und damit sagen wir herzlich willkommen hier im Kunstkarten Christine Wadetzki.
Dankeschön, danke.
Ja, künstlerisches Erzählen, Frau Wadetzki, was genau ist das? Was steckt dahinter?
Also erzählen kann jeder. Aber die Kunst des Erzählens ist etwas, die ist eigentlich, ist die mindestens ja 2.000-3.000 Jahre alt. Die alten Rhapsoden zum Beispiel in Griechenland, die die riesigen Epen erzählt haben, die haben wir nicht abgelesen. Und das war auch keine Theatervorstellung. Die standen vor ihrem Publikum und haben endlos lange, wunderbar große Geschichten erzählt. Also so lange Tradition verbindet das künstlerische Erzählen heute. Das künstlerische Erzählen heute ist in Europa von den USA kommend, verbreitet sich immer mehr und immer mehr. Es ist eine Form der Kommunikation mit dem Publikum. Künstlerisches Erzählen heißt nicht, dass ich einen alten oder neuen Text im Wortlaut rezitiere, sondern es ist das lebendige, unmittelbare Erzählen. Ich muss die Geschichte, die ich erzählen will, tatsächlich verinnerlicht haben und aus meinem Bedürfnis heraus, sie mit dem Publikum zu teilen, macht den Kern des künstlerischen Erzählens aus. Also ich brauche die Augen, das Atmen, der Zuhörenden und sie sind quasi die Mitautoren der Geschichte oder Mitautorinnen der Geschichte. Und durch den Kontakt mit dem Publikum entsteht eben tatsächlich in dem Moment, in dem die Geschichte erzählt wird und diese fantastische Welt, die diese Geschichten ausbreiten.
Wenn Sie sagen, lebendig erzählen, arbeitet der Körper dann also auch mehr mit?
Unbedingt. Es unterscheidet sich das künstlerische Erzählen ganz deutlich vom Vorlesen. Beim Vorlesen sind die Augen fixiert auf den Text. Im Erzählen aber habe ich die Augen fixiert, lasse den Augenkontakt mit dem Publikum und der gesamte Körper erzählt, die Augen erzählt, das Gesicht erzählt, wir haben 52 Muskeln im Gesicht und die alle erzählen etwas. Unsere Hände erzählen etwas, unser Körper erzählt das, unsere Stimme hat eine unglaubliche Aspirantur. Was kann er alles mit der Stimme machen, der Erzähler oder die Erzählerin, und kann Geheimnisse ausleuchten und kann Bedrohliches machen und es kann auch etwas zurückgehen, es kann trösten. Also die Stimme ist ein wunderbares Mittel, um eine Geschichte in den Köpfen der Zuhörenden auch entstehen zu lassen.
Nun werden ja auf den Theaterbühnen unseres Landes diese Märchen nicht erzählt, nicht vorgelesen, sondern ich sag mal vorgespielt. Macht das denn für die Kinder einen Unterschied?
Also ich denke schon. Das ist ja nochmal eine ganz andere Substanz, die im Theater mit den Schauspielenden und mit dem ganzen Bühnenbild und so weiter, mit der Akustik dort, möglicherweise auch mit Musik, nochmal das Märchen entfaltet. Im Erzählen ist es tatsächlich nur ein Mensch, der vorn steht, ob eine Frau oder ein Mann, und nur allein über diese körperliche Präsenz und über die Stimme und das, was zu sehen ist in dieser körperlichen Präsenz, entfaltet sich die Geschichte in den Köpfen der Zuhörenden. Das ist ein enormer Unterschied auch zum Theater.
Wenn Sie jetzt ein Ranking aufstellen müssten, also zwischen Vorlesen, Erzählen und ein Theaterstück besuchen, was käme denn als erstes? Ich vermute mal das Erzählen.
Also würde ich nicht gern machen, so ein Ranking. Jedes hat seine eigene Bedeutung, jedes hat seine eigene Stimmigkeit auch. Ich würde es immer nebeneinander stellen.
Heute, Frau Wadetzki, wachsen die Kinder ja mit Geschichten über Paw Patrol auf oder mit der Eiskönigin von Disney und wenn sie ein bisschen älter sind, mit der magischen Welt von Harry Potter. Kommen denn da Märchen aus dem 19. Jahrhundert überhaupt mit?
Das ist eine große Frage. Also Ich kann eine Erfahrung mitteilen. Und zwar, wir haben ja gegründet in Berlin ein Projekt, das heißt Erzählzeit. Da sind ausgebildete Erzählerinnen und Erzähler für mindestens ein Jahr in einer Schule in zweiten, dritten und vierten Klassen, in Klassen mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund. Und in diesen Klassen erzählen diese Erzählerinnen und Erzähler von Woche zu Woche, einmal in der Woche, internationale Märchen. Und was da passiert, ist einfach unglaublich. Das sind Kinder, die mit dem Handy groß werden, das wissen sie ja nicht und so weiter. Aber plötzlich, da ist eine so atemlose Stille und Aufmerksamkeit. Manchmal denke ich, du müsstest den Kindern sagen, vergess das Atmen nicht. Mit offenem Mund starren sie bis zu 40 Minuten die Erzählerin oder den Erzähler an und folgen ohne jede Regung dem Gesicht und der Körpersprache des Erzählenden. Das ist eine wunderbare Erfahrung und die ist durch nichts anderes zu ersetzen.
Also ich interpretiere das mal, ja, die kommen mit. Welche Merkmale hat denn ein Märchen?
Also das Märchen, das traditionelle Märchen ist im Aufbau international eigentlich ähnlich. Nicht am Anfang ist eine Katastrophe oder also irgendetwas Schlimmes passiert am Anfang. Der Hauptheld wird mit einem Unglück konfrontiert. In der Regel ist er isoliert oder es sind zwei Heldinnen und ein Held, die isoliert sind am Anfang. Und dann nehmen sie den Weg auf, um sich von dieser Katastrophe zu befreien, irgendetwas zu tun. Sie übernehmen die Verantwortung für ihr eigenes Schicksal. Sie gehen los, werden konfrontiert mit den unterschiedlichsten Gegebenheiten, ob mit Gegenspielern oder mit Freunden, je nachdem. Die Geschichte spitzt sich zu bis zum Höhepunkt. Dort gibt es eine große Auseinandersetzung. Dann kippt die Handlung um, meistens ins Happy End. In der Regel enden ja die Märchen glücklich, aber davor gibt es noch einen nochmal kleinen Aufschub, ein retardierendes Moment, wo man plötzlich denkt, oh Gott, jetzt geht doch alles nochmal schief. Aber nein, es dreht sich nochmal um. In der Regel enden die Märchen am Ende glücklich und zur Zufriedenheit derjenigen, die nicht nur zuhören, sondern die in den Geschichten auch agiert haben.
Jetzt haben Sie auch das schon ein bisschen eingegrenzt in der Regel. Ich denke da mal zum Beispiel an die kleine Meerjungfrau. Die hat nun wirklich kein Happy End oder ist das gar kein klassisches Märchen?
Da muss man unterscheiden, nicht zwischen dem traditionellen Volksmärchen, die aus der Anonymität heraus entstanden sind, und aus den Kunstmärchen. Okay. Das Märchen, das Sie nennen, ist ja von Hans Christian Andersen, ein hochbegabter, wunderbarer Erzähler. Aber es ist wirklich ein Kunstmärchen und Sie haben vollkommen recht, nicht die kleine Meerjungfrau endet nur wirklich nicht, tatsächlich nicht so, wie wir es eigentlich ihr wünschen. Das ist aber ein Kunstmärchen.
Die Liste der traditionellen Grimms-Märchen umfasst, habe ich jetzt mir mal im Internet angeguckt, um die 200. Ich war ganz erstaunt. Also beginnt mit dem Froschkönig, aber ich muss gestehen, schon das Märchen von Katz und Maus und Gesellschaft, das kenne ich nicht. Warum haben sich denn Märchen wie Rapunzel und König Drosselbart und Schneewittchen, warum haben die sich eher durchgesetzt?
Das ist eine gute Frage, die kann ich eigentlich schlussendlich nicht beantworten. Muss man in der Rezeptionsgeschichte, die müsste man mal verfolgen. Sie haben vollkommen recht, warum gerade solche Märchen sich so durchgesetzt haben unter den 200. Mhm. Also kann ich wirklich schwer beantworten, ob die vielleicht in irgendeiner Weise dem Bedürfnis der Zuhörenden entgegengekommen sind, dass sich das Unglück irgendwie verwandelt dann im Ende an Glück oder was auch immer. Und dieser traditionelle Aufbau auch, kommt ja auch in all diesen Märchen, die Sie genannt haben, auch vor. Die haben eine stringente Handlung, vielleicht ist es das. Und also man kann sich mit den Hauptfiguren sehr schnell und sehr gut identifizieren. Vielleicht ist das auch ein Grund für die Popularität gerade dieser traditionellen Märchen.
Nun gibt es ja junge Eltern, die sagen, also die klassischen Kindergeschichten von damals sind nicht mehr zeitgemäß. Beispiel der Struwwelpeter, ein Kinderbuch von Heinrich Hoffmann. Da wird dem Konrad ja schon der Daumen abgeschnitten, weil er daran nuckelt. Sie, Frau Werdetzky, kennen das Thema gut. Auch Märchen wird ja vorgeworfen. Sie sind grausam und beschreiben ein unmodernes Frauenbild. Lassen Sie uns das mal auseinanderdröseln. Welchen Standpunkt vertreten Sie zum Thema Grausamkeit in Kindergeschichten und Märchen?
Also ich denke, die Grausamkeit in Märchen wird verursacht von Bösewichtern, die am Ende tatsächlich in der Regel vernichtet werden. Und das ist ja die Besonderheit dieser Volksmärchen, dass das Böse am Ende tatsächlich besiegt ist. Es ist, glaube ich, in der gesamten Literatur, im Spektrum der Literatur, ist es das einzige Genre, wo am Ende die Welt erlöst ist vom Bösen. Das gibt's in keiner anderen Literatur. Und das ist ein Merkmal der Volksmärchen. Und deshalb ist eben auch die Akzeptanz der Grausamkeit ist notwendig erstmal oder nicht. Die Herausforderung durch einen Bösewicht, durch ein Ungeheuer, durch eine schlimme Stiefmutter und so weiter, die auf das Leben der Heldin oder des Helden abgesehen hat und die am Ende tatsächlich vernichtet wird. Dieses Unheil ist weg, es existiert nicht mehr in der Welt. Diese unglaubliche Glücksvorstellung, dass wir in der Welt erlöst sind von dem Übel. Wo kann man das denn sonst in irgendeiner anderen Weise in der Kunst noch irgendwo erfahren? Und deshalb denke ich mal, sind solche Märchen auch gut für Kinder, dass sie wissen, am Ende löst sich das Unglück auf und ich lebe am Ende mit denjenigen, die ich in Freude umfangen kann und werde sie herzen und küssen und glücklich mit ihnen sein.
Aber können Sie denn das Argument mancher Eltern verstehen, die dann irgendwie sagen, nein, ich möchte meine Kinder nicht mit einer solchen Grausamkeit, mit solchen Erfahrungen konfrontieren?
Also gut, also wer eben so denkt, na gut, warum soll er nicht so denken oder sich nicht so denken, das ist nicht die Überzeugung. Da kann mich, glaube ich, nicht irgendwie in einer Weise jemanden überzeugen, dass das eben eine gute Wirkung haben könnte. Aber ich glaube, man sollte eher Kinder fragen, wie sie damit umgehen. Und wenn man Kinder sieht, wie sie am Ende glücklich aufspringen, und weil das eben das Böse besiegt ist, weil das Unglück aus der Welt geschafft ist, was will man ihnen denn Besseres vermitteln?
Das zweite große Streitthema bei Märchen ist das Frauenbild, das da vermittelt wird. Also da muss immer der Prinz kommen, der die Prinzessin rettet. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Ist das überhaupt tatsächlich so?
Kann ich nur sagen, Quatsch. Also komischerweise lässt sich das nicht auflösen, dieses Vorurteil. Schauen wir uns doch mal die bekanntesten Märchen an. Froschkönig zum Beispiel. In allen Ausgaben der Grimms, von der ersten bis zur letzten Ausgabe, ist immer der Froschkönig an erster Stelle. Was passiert im Froschkönig? Der Frosch holt diese goldene Kugel aus dem Wasser heraus, gibt sie der Königstochter. Sie geht nach Hause und der Frosch kommt mit. Der Vater sagt jedes Mal zu dem Mädchen, was du versprochen hast, das musst du halten. Und als der Frosch möchte auf den Tisch springen, also mit essen will, sagt der Vater wieder, was du versprochen hast, musst du halten. Und der Frosch isst vom Teller dieses Mädchens und so weiter. Und er kommt dann mit in ihr Schlafgemach und dann sagt er, nimm mich mit in dein Bettchen. Was macht sie da? Sie nimmt den Frosch und klatscht ihn an die Wand. Sie hält sich nicht an das Gebot des Vaters, was du versprochen hast, musst du halten. Nein, sie klatscht ihn in den Wald und sie wird mit einem Prinzen belohnt. Der Frosch an der Wand verwandelt sich in einen Prinzen und die beiden umarmen sich und so weiter, werden ein glückliches Paar. Oder ganz bekannt zum Beispiel Hänsel und Gretel. Was ist denn mit Gretel? Der Bruder ist im Käfig eingesperrt. Die Hexe sagt zu Gretel, guck mal, der Ofen da, guck mal rein, ob das Feuer richtig brennt. Was macht Gretel? Ganz besonnen. Die sagt, ja, wie soll ich das denn tun? Daraufhin geht die Hexe zum Ofen, öffnet die Klappe und da kommt Gretel und schubst die Hexe in den Ofen. Auch ein Stückchen Emanzipation. Und als die beiden da, dass die Hexe verbrannt ist und die beiden am Wasser stehen und sollen über das Wasser hinüberkommen, um nach Hause zu kommen, da ist eine Ente. Und da sagt der Bruder, ach komm, lass uns auf die Ente steigen. Gretel wieder ganz besonnen sagt, nein, wenn wir beide auf die Ente steigen, dann wird sie untergehen, weil wir sind beide zu schwer. Steig erst du darauf, dann kommt die Ente zurück und nimmt mich hier drüber. Also es gibt unendlich viele Beispiele von Märchen, wo die Frauen einfach sehr zentrale, große, positive Rolle spielen.
Also ist das ein Plädoyer von Ihnen, doch ein bisschen genauer hinzugucken?
Aber bitteschön, unbedingt.
Also, was können Kinder aus Märchen lernen? Ich fasse das mal zusammen. Man muss nicht alles akzeptieren, sondern man kann auch aufstehen und gegen das Böse angehen mit hoffentlich einem Happy End.
Also ich denke mal, was Kinder wirklich lernen können, ist auf der einen Seite vom Inhalt her Widerstandsfähigkeit. Nicht zu kapitulieren, sondern zu sagen, in mir schlummern große Kräfte und ich habe das Potenzial, alle diese Bedrohungen, die auf mich zukommen, in irgendeiner Weise, ob das durch Intellektualität oder durch Körperkraft, ganz egal, aber durch mein Handeln kann ich diesem Widersachern oder diesem schrecklichen Schicksal, das mir da begegnet, ich kann ihm widerstehen, ich kann es überwinden. In mir steckt so viel Kraft. Das Märchen vermittelt einfach so ein Zutrauen zu den eigenen Kräften, die in jedem Menschen stecken. Und vor allem Kindern gibt es dieses Zutrauen, mit diesen Kräften tatsächlich sich in der Welt zu behaupten. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich sehe, wie Kinder diesen Geschichten zuhören, wie sie gemeinsam auch dann sich beim Zuhören als Gemeinschaft nochmal bestärken, indem sie sich gegenseitig zunicken oder zuwinken und so weiter. Also selbst das Erzählen oder das Zuhören und so weiter setzt irgendeine Gemeinsamkeit in die Welt, die man sonst kaum oder selten findet.
Welches traditionelle Märchen ist denn Ihr persönlicher Favorit?
Merkwürdigerweise war es eins von Hans Christian Andersen, und zwar die 6 Schwäne. Und in diesen 6 Schwänen muss das Mädchen aus Brennnesseln Jacken oder Umhänge knüpfen für die Brüder, die verwandelt sind in diese Schwäne. Und das war für mich unvorstellbar. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich weiß, was Brennnesseln heißen. Und aus Brennnesseln dann Jacken oder Umhänge zu knüpfen, war für mich eine solche irrsinnige Auseinandersetzung. Dieses Märchen habe ich geliebt, noch und nöcher.
Dankeschön, Christine Wardetzki, unser Gast heute im Kunstkarten. Es war einmal unsere Sendung zur Märchensaison in der Vorweihnachtszeit.
Ich bedanke mich auch. Ich hoffe nur, dass die Märchen noch lange in den Kinderherzen ihre Wirkung entfalten können.
Ich finde das Tolle an den Weihnachtsmärchen ist auch immer, dass es so eine schöne Botschaft hat. Und vielleicht in diesem Sinne auch was Zeitgemäßes, das hinter einer KI auch ein Mensch stecken kann.
Das hat uns eine Besucherin gesagt nach der Premiere im Vorpommern-Theater. Noch bis zum 27. Dezember läuft mal in Greifswald, mal in Stralsund der Zauberer von Oz. Und bei der Premiere war für uns Juliane Vogt aus dem Vorpommern-Studio dabei.
Dorothy, Dorothy, wo ist nur immer dieses Mädchen? Onkel Henry und Tante M nehmen noch schnell die Wäsche von der Leine und sind gar nicht amüsiert über die Sorglosigkeit ihrer Nichte.
Wo du was willst, bist? Siehst du nicht, dass ein Orkan aufzieht?
Orkan? Ein Unwetter.
Unwetter?
Auf der Bühne des Greifswalder Kaisersaals ist Dorothy, die Schauspielerin Nora Hickler, in blauem Kleid und langen Zöpfen, unverkennbar das Mädchen aus dem Zauberer von Oz. Der amerikanische Musicalfilm ist von 1939, dessen Originalkassette zählt heute zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. So berühmt ist die Geschichte um die Vogelscheuche, den Blechmann, auf dieser Bühne eine Blechfrau, und den Löwen, alle in Kostümen, als wären sie direkt dem Märchenbuch entstiegen. Der Löwe wird gespielt von Anjo Zernig.
Ich träume oft von Tapferkeit, wär gerne kühn zu jeder Zeit. Doch tritt in meinen Weg ne Maus, dann brüll ich laut. Und nehm Reißaus.
Auch das Weihnachtsmärchen am Theater Vorpommern ist ein Musical. Es wird gesungen und getanzt. Es gibt gute und böse Hexen mit lustigen Frisuren und Stimmen. Die 4 Freunde erleben Abenteuer und bestehen Prüfungen auf dem Weg zum Zauberer von Oz. Der residiert in der Smaragdenstadt. Aus einem mächtigen Lautsprecher donnert seine Stimme. Die glitzernde Membran vibriert. Alle erstarren vor Ehrfurcht.
Ich bin Oz. Nieder! Was wollt ihr, elendes Gewürm? Sprecht! Ruhe!
Aber nach großem Tamtam und Diskussionen stellt der große Zauberer sich als Fake heraus. Hinter der Fassade Kisten und Lautsprecher, Kurbeln, Knallerbsen und ein ganz normaler Mensch. Jan Bernhard spielt den Möchtegern-Zauberer, der eine Reihe von Theatertricks beherrscht.
Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Oder man könnte hier drücken, guck mal. Oder hier.
Am Ende zaubert der Theatermann dann doch, was er als Zauberer versprochen hat. Wie, wird natürlich nicht verraten. Regisseurin Maja Fanke hat bestimmte Inhalte in den Mittelpunkt gerückt.
Für mich war das Empowerment ganz wichtig, also dieses, dass man zusammen einfach stärker ist. Und dass Freundschaft auch mit Menschen, die nicht perfekt sind, unglaublich stärken kann. Und das andere war natürlich mit dem Zauberer auch so eine Entlarvung von Macht. Jemand, der sich aufmantelt, das hat man ja heute überall. Und bei uns bricht er einfach zusammen und man merkt, das ist alles nur Pappmaché.
Bei den Kindern kam das Weihnachtsmärchen gut an.
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr spannend, wo der Zauberer Oz jemand anderes war. Also so ein ganz normaler Mensch, sag ich mal. Also ich fand's sehr schön, für Kinder richtig toll.
Und auch für Erwachsene.
Ich finde das Tolle an den Weihnachtsmärchen ist auch immer, dass es so eine schöne Botschaft hat. Und vielleicht in diesem Sinne auch was Zeitgemäßes, dass hinter einer KI auch ein Mensch stecken kann.
Hier zum Glück ein netter Mensch, dessen Machtattitüde nur eine Notlüge war. Also Kinder, wenn jemand herumbrüllt, alles nur Theater.
Unser Programm in Neustrelitz ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene gedacht. Das hat uns die Hauptdarstellerin verraten vom aktuellen Familienstück Das goldene Schlüsselchen oder die Abenteuer des Boratino.
Gib mir deine Hand, halt dich an meinen Panzer fest.
Die Schildkröte nimmt die kleine, lebendige Holzpuppe Boratino mit ins Wasser. Die Lieder im Stück hat Regisseur Florian Hain selbst komponiert und geschrieben. Wie sein literarisches Vorbild Pinocchio geht der kleine Holzjunge Boratino auf eine gefährliche Heldenreise.
Hier, Boratino, ich gebe dir diesen Schlüssel. Ein Mann mit einem sehr, sehr langen Bart hat ihn vor einiger Zeit hier in diesem See verloren. Er öffnet eine Tür, von der man sagt, wenn du sie öffnen kannst, so wird dich Glück umgeben. Bewahre ihn gut.
Natürlich ist der kleine Boratino nicht der Einzige, der die Tür öffnen will. Der kleine Holzkerl begegnet anderen Puppen. Einem Fuchs, einem Hund, seinem großen Widersacher Carabas Barabas und sogar einem Blutegelverkäufer.
In einem nebligen See fing ich Blutegel als eine riesige Schildkröte aus dem Wasser. Und tauchte und sagte, Turimar!
Eine Geschichte von Mut, Freundschaft und Abenteuer und großen Erkenntnissen.
Wenn ich 3 Kuchen backe und 2 fortgebe, bleibt mir nur einer. Aber wenn ich meine Freude und mein Glück teile, dann bin ich ja nicht automatisch unglücklicher oder weniger freudig.
Regisseur Florian Hain ist selbst Vater einer Tochter und findet, schon als Kind ins Theater zu gehen, bringt Vorteile.
Weil es ja immer weniger Räume gibt, in denen man auch mit Menschen, die man nicht so gut kennt, gemeinsam eine Geschichte erlebt, merkt, da reagiert ja jemand ganz anders als ich oder wir reagieren irgendwie doch zusammen. Und natürlich, was auch besonders für Kinder auch schön sein kann, wenn man so sieht, da ist eine Figur, die ist wie so eine Stellvertreterin für mich. Also Boratino, das kleine Holzkerlchen, ist auch mal alleine, hat mal Angst oder Scham. Das gehört irgendwie dazu.
Das kleine Holzkerlchen spielt Larissa Emma Vulgareles. Schon rein äußerlich hat sie etwas Pinocchio-haftes mit ihren Pixie-Haaren, großen Knopfaugen und einer insgesamt spitzbübischen Ausstrahlung.
Ja, das passte irgendwie ganz gut. Ich spiele auch sonst gerne Knaben, also es war ganz gut. Boratino ist einfach so frech und ja, offen und neugierig. Der steckt da überall seine Nase rein. Mir macht ganz besonders viel Spaß, wenn er mit dieser Art eben auch mal andere Leute vor den Kopf stößt, wenn er auch mal im Unrecht ist. Und dann eben auch so zu merken, damit kommen Personen unterschiedlich klar. Ja, man muss sich aufeinander einstellen und kann so zusammen offen durchs Leben gehen. Wenn man die einzige Person ist, die da so durchbrettert, dann wird es auch mal schwierig an der einen oder anderen Stelle.
Da steckt viel Botschaft drin, nicht nur für Kinder.
Das ist auch ganz klar das Ziel, dass es nicht nur ein Stück für Kinder ist, sondern jeder da reingehen kann und sich ein bisschen verzaubern lassen kann.
Zara Roth berichtete aus Neustrelitz. Und das war ja der Kunstkarten für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Katrin Weigel.
ARD